dieser internationale Waffenhandelsvertrag ist die erste globale Regelung, die unverantwortliche Rüstungstransfers weltweit auch tatsächlich unterbinden soll. Und das ist ein großer Schritt auf dem Weg, eben alle die Rüstungsexporte zu verbieten, die zu Menschenrechtsverletzungen beitragen, die das humanitäre Völkerrecht, also Völkermord und Kriegsverbrechen tatsächlich mitbefördern und auch die nachhaltige Entwicklung beeinträchtigen. Also wir haben als Nichtregierungsorganisationen, als Zivilgesellschaft seit langen, langen Jahren uns dafür eingesetzt und wir sind sehr froh und glücklich, dass wir jetzt diesen Erfolg auch tatsächlich erringen konnten.
Welche Waffen werden von diesem Vertrag gedeckt insgesamt?
Insgesamt geht es hier um konventionelle Rüstungsgüter, Waffen, also sogenannte Großwaffen. Das ist das beispielsweise, was das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI auch immer darstellt bei seinen Statistiken, also Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Raketensysteme, Artilleriesysteme, aber auch die sogenannten Kleinwaffen und leichten Waffen, die ja gerade heute in den Kriegen und Konflikten der Welt die größte Rolle spielen. Und was eben auch ein Fortschritt ist, dass zumindest die Exporte von Munition geregelt werden sollen und auch die Exporte von Komponenten, also Teilen von Waffen, Waffensystemen, die heute immer wichtiger werden. Deutschland beispielsweise exportiert ja zwar immer noch ganze Waffensysteme, aber ist auch ein sehr großer Lieferant von Komponenten, die dann in anderen Staaten zusammengebaut werden zu Waffensystemen und dort weiter exportiert werden. Und dass es dort auch Regelungen geben soll, ist schon ein Schritt vorwärts wieder.
Ist dieser Vertrag ein Symbol nur oder ist es wirklich völkerrechtlich verbindlich?
Der Vertrag wird völkerrechtlich verbindlich. Er wird ja ab Juni 2013 zur Unterzeichnung ausgelegt. Und dann beginnt auch die Zeit, wo Staaten ratifizieren können. Und wenn 50 Staaten ratifiziert haben, ist dieser Vertrag völkerrechtlich verbindlich. Das heißt, es kann noch einige Zeit dauern, bis er in Kraft tritt. Zum Vergleich vielleicht, das internationale Abkommen gegen die Streumunition hat etwas mehr als anderthalb Jahre gebraucht, bis dort 30 Staaten, die dort notwendig waren, ratifiziert haben. Das heißt, es kann, wenn viele Staaten schnell ratifizieren, auch so in dem Zeitraum liegen, bis dieser Vertrag in Kraft gesetzt wird.
Aber sind da auch Sanktionen vorgesehen?
Das ist eine große Lücke in dem Vertrag. Es sind nicht explizit Sanktionen vorgesehen. Es ist auch eine Lücke, dass es nicht explizit vorgesehen ist, dass die Berichte der Staaten veröffentlicht werden. Das wird unsere Aufgabe auch für die nächsten Jahre sein, dort weiter uns dafür einzusetzen, dass dieser Vertrag verschärft wird, dass Sanktionsmöglichkeiten im Rahmen der nationalen Regelungen eingeführt oder verschärft werden. Das ist ja eben auch die Arbeit, die wir hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern, wo es Amnesty-Sektionen gibt, seit Jahren schon machen, dass wir uns für verstärkte Kontrollen auf nationaler Ebene einsetzen. Hier muss Deutschland sicherlich auch vieles verschärfen. Wir brauchen beispielsweise endlich eine gesetzliche Menschenrechtsklausel. Wir brauchen viel mehr Transparenz. Das fehlt alles und das ist die Aufgabe von Amnesty und anderen Nichtregierungsorganisationen in den nächsten Jahren, hier sich weiter dafür einzusetzen. Also wir stehen weiter am Anfang, aber wir haben einen Schritt getan.
Ich habe gelesen, dass Lieferungen nur an Staaten gedeckt sind von diesem Vertrag, Waffenlieferungen, und nicht an nichtstaatlichen Akteure. Ist das trotzdem wirksam dann?
Grundsätzlich natürlich. Das Problem ist eben auch, dass alle Staaten die Möglichkeit haben, ihre eigenen Regelungen schärfer zu machen als dieses internationale Abkommen. Das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Und auch da werden wir uns natürlich weiterhin dafür einsetzen, dass alle Rüstungsexporte, alle Rüstungstransfers verboten sind, die eben zu Menschenrechtsverletzungen beitragen können. Und auch nichtstaatliche Akteure verletzen die Menschenrechte. Und deswegen muss auch jeder entsprechende Export an diese unterbunden werden.
Wie haben sich die EU-Staaten oder die EU als Ganzes positioniert in diesen Verhandlungen? Waren sie eher proaktiv für diesen Vertrag oder waren sie als Waffenexporteure eher zurückhaltend?
Also die EU-Staaten waren eher proaktiv. Sie haben dieses Abkommen unterstützt. Sie haben auch immer wieder gesagt, dass es eigentlich hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben ist. Jetzt sind natürlich alle EU-Staaten in der Pflicht, auch mit gutem Beispiel voranzugehen und ihre eigene Praxis dann auch nochmal zu überdenken. Also gerade Deutschland, das am Ende auch eine sehr unterstützende Rolle gespielt hat, muss jetzt mehr tun und muss beispielsweise Rüstungsexporte, die zu Menschenrechtsverletzungen beitragen können, wie Schnellfeuergewehre nach Saudi-Arabien oder Mexiko in Zukunft dann eben auch wirklich unterbinden.
Es wird von Transparency International auch viel Korruption im Waffenhandel gesprochen. Glauben Sie, dass in so einem Umfeld, wo viele Wirtschaft- oder Staatsinteressen stehen und auch viel Korruption stattfindet, kann man da auf diesem Markt irgendeine völkerrechtliche Regulierung erzielen, oder ist es so ein Schwarzmarkt, was man nie kontrollieren kann?
Ich glaube schon, dass wir da eine Regulierung im Völkerrecht brauchen und dass das auch was bewirken wird. Der eigentliche Schwarzmarkt ist im Waffenhandel bei den Rüstungstransfers eigentlich sehr klein. Das Problem mit der Korruption, wozu es ja jetzt diese großen Untersuchungen von Transparency gibt, ist natürlich vorhanden. Und da ist natürlich auch sehr, danken wir natürlich Transparency auch sehr, dass sie nochmal den Finger in die Wunde gelegt haben. Durch diese große Studie, die wir jetzt haben, sehen wir auch ganz genau, wo wirklich die großen Probleme sind. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Schritt, dass dagegen etwas getan wird. Meine Auffassung ist, dass ohne den ständigen Druck durch die Zivilgesellschaft, durch uns alle bei Wahlen, in der Öffentlichkeit, durch Petitionen, wo auch immer, sich nichts weiter bewegen wird. Das ist auch so eine Lehre aus der langjährigen Kampagne jetzt für dieses Abkommen. Und ich glaube, wir sollten alle dranbleiben und wir sollten uns auch intensiv für alles das einsetzen, was diesen tödlichen Handel weltweit weiter einschränkt.
Was bedeutet dieser Vertrag jetzt direkt oder direkt für die künftigen Tankerlieferungen der Bundesrepublik Deutschland an Saudi-Arabien zum Beispiel?
Ich befürchte, dass die Kampfpanzerlieferung, also dieser Leopard nach Saudi-Arabien, von so einem Vertrag eher nicht erfasst werden, weil auf diese die Kriterien voraussichtlich nicht zutreffen werden. Bei anderen Lieferungen sehe ich da eigentlich schon Handlungsbedarf. Wenn also beispielsweise Schützenpanzer nach Saudi-Arabien geliefert werden sollen, ist da aus meiner Sicht schon ein großes Risiko, dass diese auch zu Menschenrechtsverletzungen verwendet werden können. Und da ist unsere Auffassung, dass die Bundesregierung solche Exporte unbedingt nochmal überdenken sollte. Das geht vor allen Dingen aber auch um Überwachungstechnologie und Ähnliches, die ja in Saudi-Arabien unmittelbar zu der Diskriminierung mitgenutzt werden können. Und gerade solche Exporte, die kaum im Licht der Öffentlichkeit stehen, müssen in Zukunft auch viel mehr dann betrachtet werden und öffentlich gemacht werden.
Diese Überwachungstechnologien und die Technologien zum Cyberkriegführung werden gar nicht in irgendeinen internationalen Vertrag erfasst, oder?
Zum Teil gerade jetzt auch als Reporter ohne Grenzen eben auch diese Trojaner-Technologie und so weiter nochmal in die Öffentlichkeit gebracht hat und es herauskam, dass gerade während des arabischen Frühlings, dass europäische Unternehmen eben solche Trojaner-Software, Abhörsoftware an arabische Staaten geliefert hatten. Da bewegt sich jetzt auch etwas. Meines Wissens hat Großbritannien mittlerweile auch die Kontrolle ausgedehnt auf solche Softwareprodukte. Das ist natürlich auch ein Punkt, der sicherlich hier in Deutschland passieren sollte, soweit das noch nicht geschehen ist. Also ein Teil von Software wird schon reguliert, aber ein Teil eben auch nicht. Und da ist sicherlich weiter Handlungsbedarf, weil gerade solche Produkte tragen natürlich direkt mit zur Menschenrechtsverletzung bei, wenn Blogger oder Oppositionelle, die sich über Netzwerke verständigen, dann aufgrund dieser Softwaretechnologie in den Knast wandern und gefoltert werden.